Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Es ist vorbei für die deutschen Frauen bei der WM in Australien und Neuseeland. Große, große Leere und Fassungslosigkeit, unter anderem bei Alexandra Popp.
Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich sagen soll.
Gerade einfach sehr enttäuscht.
Wir wollten in dieser Gruppe weiterkommen ins Achtelfinale. Das ist uns jetzt nicht gelungen und dem stellen wir uns jetzt.
Jule Brandt haben wir da auch noch gehört und am Ende die Trainerin Martina Voss-Tecklenburg. Was da heute los war, wo die Schwächen waren vom deutschen Team, wir sprechen drüber. Im frischen Podcast vom Update heute ist der 3. August. Außerdem geht's ums Schwimmen bzw. nicht schwimmen können.
Tatsächlich ist es gar nicht so selbstverständlich, dass jedes Kind weiß, wie man schwimmt und das auch so gelehrt bekommt. Laut DLRG konnten im letzten Jahr 20% der Grundschulkinder nicht schwimmen.
Und das kann sich eben auswirken bis ins Erwachsenenleben. Celine Wegert, unsere Nova-Reporterin, erzählt euch gleich, wie man oder vielleicht auch ihr mit über 18 noch schwimmen lernen könnt. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Und das hier war heute Nachmittag, kurz nach zwei, die ARD-Kommentatorin Martina Knief.
Aus, Schluss, vorbei. Deutschland ist raus aus der Frauenfußball-WM nach der Gruppe. 1-1 gegen Südkorea. Das kann hier keiner fassen.
Große Leere direkt nach dem Spiel bei Kapitänin Alex Popp.
Um ehrlich zu sein, ist noch gar nicht zu greifen. Ich weiß auch gar nicht, was ich großartig sagen soll irgendwie, weil ich es noch nicht so ganz verstehen kann, was hier jetzt gerade abgeht, um ehrlich zu sein.
Und auch die Trainerin Martina Voss-Tecklenburg war resigniert.
Am Ende muss man sagen, hat unsere Leistung jetzt in den drei Spielen eben nicht ausgereicht, um in dieser Gruppe mit 4 Punkten weiterzukommen. Das ist dann halt auch im Endeffekt zu wenig gewesen.
Deutschland hätte eben gewinnen müssen, um weiterzukommen. Marokko hat Kolumbien geschlagen in der Gruppe und damit war dann eben auch klar, dass Deutschland nicht weiterkommt. Wir gehen in die Analyse mit Maximilian Rieger aus unserer Sportredaktion. Maxi, hätte niemand mitgerechnet? Das ist ein Satz, der nach dem Spiel ganz oft gefallen ist, hatte ich den Eindruck.
Ja, ich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ja. Ich war auch davon ausgegangen, dass sie es packen und zwar tatsächlich auch relativ deutlich.
Hm. Woran hat es gelegen, wenn wir jetzt mal beim Spiel von heute bleiben? Ne? Also war das deutsche Team, waren die einfach nicht gut genug oder muss man eben sagen, die Südkoreanerinnen waren dann einfach besser?
Die Deutschen waren nicht gut genug. Also die Südkoreanerinnen haben das gut gemacht. Sie haben die Schwächen ausgenutzt, die sich bei den Deutschen im Verlauf des Turniers auch rauskristallisiert haben. Das ist, wenn man früh angreift, also die Deutschen früh unter Druck setzt, im Mittelfeld gerade, da den Aufbau auch stört, damit sie gar nicht erst in die Situation kommen, die sie kreieren wollten, nämlich Flanken auf Alexandra Popp vor allen Dingen. Das hat ein paar Mal funktioniert, daraus ist auch das 1-1 gefallen. Aber im Grunde hatten die Südkoreanerinnen das Spiel der Deutschen sehr gut im Vorfeld dechiffriert und haben sich darauf eingestellt und die Deutschen hatten dann keinen Plan B und haben auch wirklich die Anfangsphase verschlafen. Da ist dann auch das 0-1 passiert und man hat richtig gemerkt, wie verunsichert die Spielerinnen waren und wie krampfig das ganze Spiel angelegt war. Und deswegen am Ende muss man sagen, es war auch verdient, dass sie ausgeschieden sind.
Wirkte teilweise auch so ein bisschen zerfasert, so ein bisschen verwuselt irgendwie der ganze Aufbau. Ne? Ja. Also auch das, Kommentare direkt nach dem Spiel, zu wenig Ideen, keine Lösungen, große Chancen verpasst. Das sind so die Vorwürfe, die sich die deutsche Mannschaft dann eben jetzt auch gefallen lassen muss. Oder wie schätzt du es ein?
Ja, die machen sie sich aber auch selber. Also sowohl Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat das nach dem Spiel schon relativ direkt auch eben angesprochen, dass Basics gefehlt haben. Also schnelle Ballannahme, Pass, die Entscheidung, wo spiele ich den Pass hin, spiele ich ihn vielleicht noch einmal zurück, um Kontrolle im Spiel zu haben. All diese Basics, die noch gegen Marokko im ersten Spiel gut funktioniert haben, auch nicht perfekt, aber gut funktioniert haben, die hat die deutsche Mannschaft im Laufe des Turniers immer weiter verloren. Eigentlich muss es genau andersrum laufen, dass man sich im Turnier eben reinspielt und das ist nicht gelungen.
Du hast ja gerade schon dieses Konzept, ne, Flanken auf die Kapitänin Alex Popp angesprochen. Würdest du sagen, man hat sich vielleicht auch einfach auf sie so als Kernspielerin zu viel fokussiert?
Ich glaube, das kann man schon so sagen, auch wenn heute mit Lea Schüller noch eine zweite Stürmerin, die auch kopfballstark mit dabei ist. Aber ich glaube, man hat sich tatsächlich zu sehr konzentriert. Das war Plan A, hohe Flanken, Popp, Schüller machen es dann Und ich glaube, man hat sich zu wenig auf Plan B konzentriert.
Jetzt habe ich das ja eben schon mal versucht, ein bisschen zu beschreiben. Also ich hatte wirklich den Eindruck, die Spielerinnen waren wirklich komplett ratlos nach dem Spiel. Da hat eine ganz große Leere so im Raum gestanden. Ja, das hat sich über den Fernsehschirm wirklich vermittelt. Und die Bundestrainerin, ne, du hast gerade auch noch mal gesagt, die hat ja schon gesagt, das war am Ende eben einfach nicht genug. Dieses frühe Ausscheiden, was macht das mit dem deutschen Fußball jetzt?
Das ist auf jeden Fall das Ende des Hypes, sage ich jetzt mal, den wir seit der Europameisterschaft vor einem Jahr erlebt haben, als die Deutschen noch Zweiter geworden sind. Und das wissen die Spielerinnen auch selber, dass das jetzt eben ein Rückschlag davon war.
Ja, ist auf jeden Fall nicht gut für unseren Fußball. Also wir wollten uns da anders präsentieren und ich sage nochmal, wir wollten es einfach bestätigen, unsere Leistung von letztem Jahr. Ich hoffe trotzdem, dass die Fans uns treu bleiben und dass wir die Chance bekommen, es einfach nochmal besser zu machen.
Ja, das war Verteidigerin Kathi Henrich auch direkt nach dem Spiel. Da hört man auch einfach die tiefe Enttäuschung an, die natürlich jetzt da ist, weil man eben auch jetzt wirklich verpasst hat, auf der Euphorie aufzubauen, die vor einem Jahr entstanden ist.
Wird das irgendwas ändern an der, ich sag jetzt mal, an der Position, die Martina Voss-Tecklenburg hat? Also glaubst du, sie bleibt jetzt Trainerin erstmal? Ja, oder?
Also sie hat natürlich auch sich mit reinbezogen in den Interviews. Das fand ich auch schon mal, also es ist auch komplett schlüssig, dass sie natürlich jetzt auch im Fokus ist. Ich würde sagen, wenn Hansi Flick bei der WM in der Vorrunde ausscheiden darf, dann dürfte das Martina Voss-Tecklenburg auch, nachdem sie im vergangenen Jahr den EM-Titel fast geholt hat, dann sollte man sie wahrscheinlich im Amt lassen. Aber you never know beim DFB.
Genau, der Zusatz war noch wichtig. Danke dir, Maxi, erstmal fürs Analysieren, fürs Einordnen. Und ihr aus der Sportredaktion habt ja auch einen Podcast zur WM. Players heißt der, erscheint, glaube ich, jeden zweiten Tag. Also heute gibt es auf jeden Fall
frisch
einen,
raus.
Das können wir schon mal sagen. Genau, mit dir und zusammen mit deinem Kollegen Raphael später werdet ihr auch nochmal genau auf dieses ausgucken und was das eben für den deutschen Fußball der Frauen bedeutet. Danke dir erstmal.
Gerne.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Autofrachter, der vor der niederländischen Küste angefangen hatte zu brennen, der ist heute sicher in einem niederländischen Hafen angekommen. Die Abschleppaktion war nicht einfach und wir sprechen drüber mit Ann-Kathrin Horn aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Ann-Kathrin, wie lief das ab heute?
Also der Frachter war ja schon vorher auf dem Meer schon zu einem Notankerplatz geschleppt worden, damit er erstmal aus dem Weg ist und andere Schiffe nicht behindert. Und dann hieß es aber, dass es ab heute stürmisch werden soll. Und dann wurde halt geschaut, in welchen Hafen kann man ihn denn am schnellsten bringen. Und damit er eben in Sicherheit ist und nicht irgendwie auf hoher See noch irgendwas passiert. Mhm. Die Wahl fiel dann auf Eemshaven. Das ist in den Niederlanden, aber schon direkt an der Grenze zu Deutschland, ganz nah bei Emden. Und Eemshaven ist es geworden, weil der Hafen da groß genug ist und dann am dichtesten dran war an diesem Notankerplatz. Und das waren dann für heute 60 Kilometer Entfernung, die da zurückgelegt werden mussten. Und unter anderem ging es direkt an Borkum vorbei.
Wie kann man sich das denn eigentlich vorstellen? Also wenn so ein riesiges Frachtschiff abgeschleppt wird, wie funktioniert das?
Also vorne war ein Schlepperschiff, das hat gezogen und hinten waren noch Schiffe, die haben gesteuert. Also das Hinterteil des Schiffes so nach rechts oder links gezogen, weil der Frachter selbst kann von Bord nicht mehr gelenkt, also gesteuert werden. Vorteil war, dass es schon ein bisschen windig war und der Frachter Rückenwind hatte, dann ging es ein bisschen schneller voran. Aber die Schlepper mussten dann auch aufpassen, dass der dann nicht zu schräg liegt. Also mit den Seilen musste nachjustiert werden immer. Also es war schon eine komplizierte Aktion. Es sind auch zusätzlich zu den Schleppern Begleitschiffe mitgefahren, so falls irgendwas passiert. Und es war auch gar nicht so leicht, überhaupt Seile für die Schlepper anzubringen, weil viele Poller und Masten an dem Schiff durch den Brand kaputt gegangen sind.
Ja, Wahnsinn, an was man da noch zusätzlich alles denken muss. Ich finde es nach wie vor irre, dass das überhaupt geklappt hat. Jetzt war ja lange Zeit dieses Feuer an Bord das Problem. Das ist aber jetzt gelöscht.
Die niederländische Wasserbehörde sagt, dass kein Feuer mehr erkennbar ist, aber die Bergungsleute müssen jetzt, wenn das Schiff im Hafen liegt, gucken, ob es vielleicht im Schiffsinneren noch irgendwo Brände gibt oder Brände auch wieder aufflammen. Und ja, generell müssen die gucken, wie viel von der Ladung und von der Struktur des Schiffes überhaupt noch übrig ist.
Wie viele Autos waren denn da eigentlich drauf?
Das waren ungefähr 3.800, also knapp 3.800 Neuwagen. Die sollten von Bremerhaven nach Ägypten und Singapur. 500 von diesen Autos waren Elektroautos. Und eine Spekulation ist ja, dass es möglicherweise eins der Elektroautos war, das zu brennen angefangen hatte. Aber das weiß man noch nicht. Jetzt wird erstmal geschaut, was noch übrig ist von der Ladung. Und die vielen Liter Öl müssen abgepumpt werden. Und dann muss man gucken, was macht man mit dem Schiff. Also es könnte sein, dass es später noch in einen anderen Hafen gebracht wird, hat Peter Berdowski von der Bergungsfirma gesagt.
Idealiter Idealerweise könnte die Ladung zum Teil in Emshaven von Bord gebracht werden. Dann wird auch die Stabilität des Schiffes besser und es wird einfacher, das Schiff an seinen endgültigen Ort zu bringen, sei es um den Frachter abzuwracken oder ihn zu reparieren.
Ja, und im Gespräch sind da, falls das Schiff jetzt noch weitergefahren wird, irgendwann noch Emden, Wilhelmshaven oder Bremerhaven.
Kann man denn jetzt sagen, das ist dann am Ende doch alles noch relativ gut ausgegangen?
Die deutschen und die niederländischen Behörden sind sehr erleichtert, weil es war ja befürchtet worden, dass das Schiff im Meer Risse bekommt oder bricht oder sinkt und das ganze Öl dann das Wattenmeer verseucht. Mehrere Leute von der Crew, die im Krankenhaus waren, sind mittlerweile auch aus dem Krankenhaus raus. Aber es gibt trotzdem Dinge aufzuarbeiten. Also zum Beispiel, ob die Hubschrauberrettung zu lange gedauert hat. Ein Besatzungsmitglied war ja gestorben. Mehrere waren von Bord gesprungen, 30 Meter in die Tiefe. Und es wird auch diskutiert darüber, ob Frachtschiffe so nah am Wattenmeer fahren dürfen und was man machen kann, um Schiffe und Ladung besser vor Feuer zu schützen. Zum Beispiel will die Weltschifffahrtsorganisation prüfen, ob für Autofrachter, ob es da vielleicht in Zukunft strengere Brandschutzregeln und Sicherheitsstandards geben soll.
Der Autofrachter Fremantle Highway, der vor der niederländischen Küste angefangen hatte zu brennen, ist heute in einen niederländischen Hafen geschleppt worden, gleich an der Grenze zu Deutschland. Die Infos, die aktuellen dazu für euch von Ann-Kathrin Horn aus unseren Nova-Nachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die DLRG, die hat heute aktuelle Zahlen zu Badeunfällen vorgestellt und die zeigen, in diesem Jahr sind mindestens 192 Menschen in Deutschland ertrunken. Die meisten dieser Badeunfälle hat es gegeben in unbewachten Gewässern. Und was die DLRG heute auch klar gemacht hat, die Menschen, die nicht schwimmen können, sind mehr geworden. Unsere NOVA-Reporterin Celine Wegert kann uns mehr dazu sagen. Wie sieht's denn da gerade zahlenmäßig aus?
Also erstmal ist die Zahl der Kinder, die nicht schwimmen können, deutlich angestiegen. Im letzten Jahr konnten ganze 20% der Grundschulkinder in Deutschland nicht schwimmen. 5 Jahre zuvor waren es noch halb so viele. Und auch bei den Erwachsenen, da steigt wohl der Anteil der Nichtschwimmer an. In einer repräsentativen Umfrage haben letztes Jahr 5% der Erwachsenen von sich gesagt, dass sie nicht schwimmen können. 5 Jahre zuvor waren es auch da noch weniger. Und die DLRG geht aber davon aus, dass der Anteil in echt noch deutlich höher liegt, weil Erwachsene sich das vielleicht nicht eingestehen oder sie sich auch falsch einschätzen.
Was heißt denn gut und sicher schwimmen eigentlich? Also was sollte ich als Erwachsene können?
Also du solltest auf jeden Fall so Basics wissen, wie dass du dich vorm Baden so langsam rantasten musst und dich abkühlen musst. Und beim Schwimmen solltest du mindestens auf Bronzeniveau sein. Das sagt Martin Holzhause vom DLRG-Bundesverband.
Was man können sollte, ist ausdauernd schwimmen, wenn man jetzt wirklich dann auch eine Weile im Wasser sein will, also dass man auch wirklich weiß, ja, eine Viertelstunde schwimmen, das stellt mich nicht vor allzu große Herausforderungen. Natürlich dann auch keine Angst zu haben, zum Beispiel ins Wasser auch zu springen und zu tauchen. Das sind so Anforderungen, die in diese Schwimmabzeichen Bronze gestellt werden.
Und auch sowas wie mal auf dem Rücken schwimmen können, wenn man zum Beispiel aus der Puste ist. Aber es geht jetzt nicht darum, welches Abzeichen du hast, sondern die Schwimmaufgaben vom Bronze, die sind da eher so eine Richtlinie, die man schon können sollte. Und das, was man beim Seepferdchen lernt, das reicht zum Beispiel nicht aus, sagt Martin Holzhause. Da ist man dann nämlich noch sehr unsicher im Wasser.
Also da hat man es ja auch gerade erst gelernt beim Seepferdchen, ne? Also angenommen, man weiß von sich, also Schwimmen ist eigentlich nicht so meins. Ich kann das irgendwie, bin aber unsicher oder habe es vielleicht nie richtig gelernt. Was kann man da machen?
Also auch wenn es doof klingt, im Wasser vorsichtig sein, nur bis maximal zur Brust reingehen, sagt Martin Holzhause. Und schauen, dass es nicht plötzlich irgendwie eine Stelle gibt, wo es auf einmal tief wird. Und auch sowas wie Kanufahren oder Stand-Up-Paddling wirklich sein lassen, weil wenn man dann da reinfällt, dann wird es echt gefährlich. Und dann kann man sich natürlich auch spezielle Kurse für Erwachsene suchen, um Schwimmen nochmal zu lernen. Laut Martin Holzhause machen das jedes Jahr auch einige tausend Erwachsene.
Ich kann mir aber echt gut vorstellen, dass gerade bei diesem Thema, also bei Schwimmen, dass sich manche vielleicht auch einfach schämen. Also stell dir vor, du bist irgendwie mit deinen Freunden unterwegs und ihr fahrt irgendwie an den See oder so und alle springen rein. Da will man ja irgendwie nicht als Einziger oder als Einziger stehen. Ey, sorry Leute, aber ich habe das eigentlich nie richtig gelernt. Also ist es schambehaftet.
Ja, voll. Auch Martin Holzhause von der DLRG sagt, dass Scham da echt ein Thema sein kann.
Wer als Kind nicht schwimmen lernt, der tut es in den meisten Fällen im Laufe des Lebens eben nicht mehr und ist dann am Wasser immer gefährdeter. Und da spielt zum einen natürlich vielleicht mangelndes Interesse eine große Rolle, aber auch eben durchaus Scham, dass man sich das dann nicht eingesteht und auch zum Beispiel keinen Schwimmkurs mehr besucht.
Und Er sagt, es gibt immer mal wieder tödliche Unfälle, weil Menschen, die kaum oder gar nicht schwimmen können, trotzdem in der Gruppe dann mit ins Wasser gehen.
Wahrscheinlich, um das eben nicht zuzugeben zu müssen, ne? Ich kann das eigentlich gar nicht.
Aber für alle, die sich da jetzt auch vielleicht wiedererkennen, es gibt nicht das perfekte Alter, um schwimmen zu lernen. Also auch wenn die Sorgen vom Wasser vielleicht unterschiedlich sind bei Kindern oder Erwachsenen, jeder Mensch bis ins hohe Alter kann schwimmen lernen, sagt der Experte.
In den letzten Jahren hat die Zahl der Nichtschwimmer unter Grundschulkindern und Erwachsenen zugenommen. Wie man damit umgehen kann, wenn man sich im Wasser eben einfach unsicher fühlt, hat uns Celine Wiegert erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Terminalltag beim Arzt. Der nächste bitte. Ja, und dann ist irgendwie keiner da. Für die Praxen ist das natürlich super ärgerlich. 7 von 10 Arztpraxen haben Probleme damit, dass Patientinnen und Patienten einfach nicht kommen. Und bei 40% der betroffenen Praxen geht es da immerhin um 10% aller Termine. Da erscheint einfach niemand. Das zeigt eine aktuelle Online-Umfrage der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Nur über die Gründe steht da nichts. Fest steht, nicht alle, die den Arzttermin ignorieren, denken, mir doch egal. Es gibt Menschen, die haben einfach Angst. Angst, zum Arzt oder zur Ärztin zu gehen. Das betrifft rund 2 Millionen. Warum dieses Phänomen so schwer zu fassen ist und was Betroffene tun können, um ihren Termin dann tatsächlich auch wahrzunehmen, erzählt euch Stefan Beuting.
Vor 2 Monaten habe ich einen Kuchen gebacken für meinen Zahnarzt. Beziehungsweise eigentlich für die Sprechstundenhilfe. Ich hatte schon wieder meinen Prophylaxetermin vergessen und ich weiß, dass die eine Liste führen. Und ich wollte es mir auf keinen Fall dauerhaft verscherzen. Ist nochmal gut gegangen. Aber Kuchen, das reicht Andreas Gassen nicht. Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung sieht laut eigener Umfrage ein wachsendes Problem mit nicht wahrgenommenen Terminen und wünscht sich, dass die ÄrztInnen entschädigt werden sollen, wenn niemand kommt. Zahlen sollen demnach die Krankenkassen. Was bei dem Ganzen aber komplett auf der Strecke bleibt, das ist die Frage nach den Gründen.
Was sind denn sozusagen interpersonelle Faktoren, die dazu beitragen, dass der eine kommt und der andere nicht? Das ist, glaube ich, die zu identifizieren. Das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, vor der wir tatsächlich gerade stehen und auf deren Suche wir uns auch vermehrt machen sollten.
André Wannemüller, promovierter Psychologe, arbeitet am Forschungs- und Behandlungszentrum für psychische Gesundheit der Ruhr-Uni Bochum. Gerade läuft bei ihm eine große Studie zum Thema Flugangst. Und da hat er ein ähnliches Problem. 689 Personen haben sich für die Flugangststudie gemeldet und dazu noch Gespräche geführt. Erschienen sind dann aber deutlich weniger. Nur 519. Eine No-Show-Quote von 25%. Ein Rätsel.
Die gar nicht erst kommen, die können wir ja auch oft in ihren Eigenschaften schlecht erfassen oder gar nicht erfassen, weil die uns die Möglichkeit dazu nicht geben.
Aber auch wenn es die Möglichkeit gibt, mit denen zu sprechen, die nicht kommen, bleiben Fragezeichen.
Dann ist natürlich oft auch so die Bereitschaft zur Ehrlichkeit so ein bisschen eingeschränkt in dem Moment, weil die Leute sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen ertappt fühlen, ne? Also dann werden irgendwelche Dinge vielleicht auch manchmal vorgeschoben, die Halbwahrheiten sind, ist ein Termin dazwischen gekommen oder vielleicht auch manchmal irgendwie frei erfunden, damit man da auch so ein bisschen dann das Gesicht wahren kann.
Angst vorm Arzt. Etwa 2 Millionen Menschen könnten davon betroffen sein, schätzt Arno Deister, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Einige davon kennt André Wannemüller aus seiner Angstsprechstunde persönlich.
Also solche krankheitsbezogenen Ängste, die tatsächlich auch unterschiedliche Ursachen haben können. Also es kann sein, dass Menschen irgendwie den Gang zum Arzt oder zur Ärztin scheuen, weil sie eben denken, es könnte, die könnten was finden. Ich könnte irgendwie schlimm krank sein. Die Ängste haben vor bestimmten Prozeduren im Rahmen der Behandlung, Spritzen, Blut, Blut sehen, mit Blut in Kontakt kommen. Das jetzt in Prozenten anzugeben, vermag ich tatsächlich nicht so richtig. Aber diese körperbezogenen Ängste spielen eine ganz relevante Rolle.
Für diese spezielle Gruppe hat André Wannemüller eine gute Nachricht. Wenn Sie sich einmal einen Ruck geben, Ihren Termin wahrzunehmen, dann haben Sie eine gute Prognose, Ihre Phobie in den Griff zu kriegen.
Wenn dann einmal so dieser erste Schritt stattgefunden hat und die Leute dann zum ersten Termin gekommen sind, wo Aufklärungsarbeit stattfindet, wo vielleicht bestimmte Mythen oder Fehlannahmen über Psychotherapie oder auch andere medizinisch-ärztliche Eingriffe dann geklärt werden können, weil Informationen dann auch wirklich vermittelt werden können, dann sinkt oft die Angst und Sorge ganz massiv.
Informationen zu Krankheiten gibt es ja auch im Netz. Problem, hier wirkt es kontraproduktiv. Fachleute sprechen von Cyberchondrie oder Morbus Google.
Also ein ganz zentraler Punkt, dass wir so schnell wie möglich versuchen, mit den Leuten Strategien zu erarbeiten, wie sie auf die Unterstützung und die Hilfe von Dr. Google für diesen Bereich erstmal verzichten, weil es tatsächlich genau zu dem führt, dass es vor allen Dingen irgendwie eine alarmierende und eine unheimlich negativen Effekt auf das psychische Erleben und die Angst vor den jeweiligen Symptomen hat.
Was ebenfalls helfen kann, die Angst vor dem Termin gleich zu Beginn offen ansprechen. Oder auch im Anschluss an den Arztbesuch eine Belohnung einplanen. Eiskaffee oder ein Treffen mit einem Freund oder einer Freundin. Alles, was entspannt, hilft.
Das geht aber eben alles nur, wenn die Leute wirklich auch kommen und die Chance zum Gespräch, die Chance zur Kommunikation besteht.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.